Dreierkette, VBA, Fußballtalk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
Folge 120, Dreierkette VWH, euer absoluter Lieblingspodcast. Ich freue mich wieder dabei zu sein, auch wenn ich gerade von meinen beiden Kollegen weniger herzlich begrüßt würde, als ich mir das gewünscht hätte. Ich glaube, am liebsten hätten sie den Bums ja einfach direkt wieder zu zweit weiter durchgezogen. Aber, ich kann euch sagen, ohne das V, da säßen wir schon lange nicht mehr hier, genauso wie wir ohne das B nicht mehr hier säßen und ohne das H ebenso nicht. Deshalb begrüße ich die beiden Buchstaben, genauso wie jede Woche. Ich schicke ganz liebe Grüße. Ich glaube, ich kann es nicht ganz erkennen, aber ich vermute mal Konstanz, Brian, oder? Wo sitzt du?
Ja, ich sitze hier im Trainingslager Konstanz am Bodensee und begrüße euch auch ganz herzlich. Du hast recht, ohne uns drei gäbe es diesen Podcast nicht. Und freue mich, dass du wieder Teil unserer Runde bist. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es zu zweit immer ganz nett, aber es ist einfach nicht das Gleiche, wie wenn wir zu dritt sind. Und das nächste Mal, wenn wir zu zweit sind, können wir wieder ein kleines Quickfire machen. Das macht zwar Spaß, aber ich glaube, ich freue mich sehr, dass du wieder da bist, etwas Struktur unseren Gedanken geben kannst und wir auch dann wieder schön über Fußball reden können. Und deswegen, ja, einen schönen Abend.
Ja, dann nehmen wir auch noch den dritten im Bunde hier mit. Nee, Hannes, komm, ich sag schon noch Hallo zu dir.
Ja, nee, alles
Hannes,
gut. Ich wollte gerade sagen,
ich vermute in Kreuzberg, oder? Also du bist zu Hause, wie immer.
Ich sitze in Kreuzberg und ich finde es überragend, dass Noah nach 120 Folgen es immer noch nicht schafft, dieses Dreiergespann zu machen. Im Sinne von, wenn du mich als erstes begrüßt, sage ich immer, und ich spiele den Ball jetzt rüber zu Noah am Bodensee. Aber er kriegt es nicht hin. Also ich sehe es in seinen Augen, er versucht es, aber innerlich rattert so, dass er dann lieber den Satz aufhört, aber nee, mich freut's auch, dass wir wieder zu dritt sind. Ich finde, eine Folge zu zweit ist, wenn man seine Ideen rüberbringen will, ganz angenehm, weil man mehr Redezeit hat. Wenn man aber nicht den Redefluss ist, dann ist es ein bisschen schwer. Dementsprechend zu dritt ist gut und Walle, ganz ehrlich, du kannst uns auch Arschpfeifen nennen, weil das Gespräch, was wir jetzt vor der Aufnahme geführt haben, das war jetzt schon ein bisschen geladen, deswegen bin ich auch gespannt, wie die Aufnahme gleich sein wird.
Ja, eigentlich schon keinen Bock mehr, also eigentlich schon keine Lust mehr. Ich habe mir Zeit genommen, ich habe gesagt, ich halte mir den Dienstag, wisst ihr, ich komme gerade direkt aus dem Büro, ich bin danach um 21 Uhr nochmal direkt verabredet. Ich habe euch jetzt so zwischen reingeschoben hier so und dann wird man begrüßt mit den Worten, ja, ich bin sofort. Vorbereitung sollte man die DFB-Spiele ja schon geschaut haben, gell? Ja, ich sag euch mal eins. Ihr seid die zwei einzigen Menschen, die ich kenne, die sich über Länderspielpausen gegen Luxemburg und die Slowakei freuen. Echte Fußballfans, die warten Woche für Woche auf den Vereinsspieltag, ne? Hier euren DFB-Bumster.
Nee, sorry, da muss ich dich unterbrechen. Das mit echte Fußballfans und wir gucken DFB-Fußball nicht und bla bla, das ist so ein Wannabe-Getue, das geht mir auch mittlerweile auf die Eier. Länderspielpause ist einfach meiner Meinung nach cool, vor einem WM-Jahr. Und Deutschland hatte ja mittlerweile auch interessante Spiele, weißt du, also wenn wir in der Nations League gegen Serbien und Moldau gespielt hätten, hätte ich gesagt, okay, ich verstehe, warum jemand sich das nicht anschauen will, aber es ging ja tatsächlich um etwas. Mhm. Wir brauchen eine Truppe für den kommenden Sommer. Es sind unter 300 Tage bis zum Finale in New Jersey, also ich finde, da sind schon einige Argumente, die dafür sprechen. Und es ist nun mal so, dass wir uns immer Zeit schaufeln müssen hier für die Aufnahme. Ich bin heute auch kurz vor sieben aufgestanden, hatte eine Vorlesung über Fiskalpolitik. Ich sag's euch, Jungs, es ist so ein Pain, den Master zu machen und die Seminare auszusuchen, nicht nach Interesse, sondern nach Uhrzeit, weil ich richte mich nach meinem Werkstudentenjob. Deswegen mache ich auch Seminare zu Foucault und Finanzpolitik, habe da echt wenig zu sagen. Aber weil ja umso schöner ist es doch, dass wir uns jetzt hier gefunden haben, dass wir die Sachen besprechen können. Und wie wir uns vorbereiten, ist ja jedem selber überlassen. Aber ich gebe auch zu, es gab oftmals Momente, wo du Fragen gestellt hast. Hannes, was sagst du zu Schlotterbecks Performance? Und ich hätte dir nicht mal sagen können, wo Schlotterbeck gespielt hat. Also es ist oft genug
passiert. Aber mich
passiert.
Hier anflauzen, ne? Aber
wer
mich
hat dich
hier so
denn
anflanzen?
Angeflauzt? Noah hat dich gefragt, ja, und
alle
du
beide,
geschaut hast.
Alle beide. Nee, alle beide. Nee, also Noah. Noah kam eins zu eins der Wortlaut. Nette Vorbereitung hätte man die Spiele schon schauen sollen.
Also wenn ihr Walle demnächst in der Berliner S-Bahn sieht oder an die Leute aus Ulm, wenn ihr Walle in Ermingen trifft, dann nehmt ihn in den Arm. Heute war ein schwieriger Tag für ihn. Aber ich glaube, die Folge wird trotzdem gut. Weißt du, es ist zwar ein bisschen anders geladen als normalerweise, aber trotzdem denke ich, dass wir das souverän über die Bühne bringen werden.
Findet ihr nicht auch, dass irgendwie Fiskalpolitik sich so anhört, als wäre es irgendwie ein gesundheitspolitischer Themenbereich aus der Urologie?
Nee, gar nicht.
Ich finde, fiskal hört sich immer so ein bisschen nach unten rum an.
Ja, das, weil du fahrlos im Kopf hast, aber das ist ja bei dir normal, passt ja. Oh, ganz kurz an der Stelle, ich habe heute in der Arbeit einen Witz gebracht zu Schalke und da habe ich eine Frage an euch beide. Kennt ihr eigentlich die Barbara-Feste? Wisst ihr, was Barbara-Feste sind?
Nein.
Okay, dann bin ich einigermaßen beruhigt. Ich dachte, das ist wieder darauf zurückzuführen, dass ich nicht in Deutschland sozialisiert wurde und dass eine große Bildungslücke bei mir ist. Barbara-Feste sind tatsächlich Festlichkeiten der katholischen Kirche. Ich weiß nicht, ob von den Evangelien auch, also ich sag mal christlich vorsichtig, wo die heilige Barbara gehuldigt wird. Und die heilige Barbara ist die Heilige von den, Walle, da kommt dein Einsatz, von wem?
Vielleicht von den Bergleuten.
Von den Bergleuten, genau. Und da haben die darüber gesprochen, da arbeiten, hat einer gesagt, ja, und dann kommen die halt angezogen in ihren Kutten, ein bisschen nicht in Kutten, sondern so richtig wie Bergleute, Leute, die im Bergbau arbeiten. Da habe ich gesagt, was mit Schalke-Trikots? Und da musste mein Chef lachen. Und das sehe ich als einen Punkt für mich.
Ein kleiner Schmunzler.
Ein kleiner Gruß aus der Küche.
Haben wir in den ersten 5 Minuten wieder was gelernt und Hannes hat es auch in den ersten 5 Minuten direkt wieder geschafft, einmal unterzubringen, dass er aus Südamerika kommt. Wunderbar.
Wo habe ich das gesagt? Ganz kurz, wo habe ich das gesagt?
Brian, wo hat er das gesagt? Hast du nicht, genau zugehört?
Ich wurde nicht in Deutschland sozialisiert.
Ja, das hat er gesagt. Ausländer. Ausländer tendenziell auch immer eher, ne? Also, ich sag jetzt nichts.
Ja, ich habe braune Augen und braunes Haar.
Ja. Ihr merkt schon, heute ist Fuego drin. Brian hält sich bisher noch vornehm zurück, aber ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ich bin mal ganz gespannt, was die Folge jetzt hergibt. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Irgendwann möchte ich davon eigentlich mal eine Live-Performance sehen, Brian. Also kriegen wir das mal irgendwie hin, dass du hier die ganzen Bumper mal irgendwo live einsingst und performst?
Ja, also ich meine, was singen? Du willst praktisch das so gepfiffen haben.
Nee, ich hätte gern eigentlich mal, nee, schon von dir so ein Live-Auftritt, eigentlich quasi wie so eine Art Konzert, aber nur mit VBH-Songs.
Ja, das so langsam kriegt man das hin. Ich weiß nicht, es wäre wahrscheinlich das kürzeste Live-Konzert aller Zeiten, aber wir haben ja das Intro für die EM, wir haben das Intro für das klassische Intro, das haben wir, dann Intro für die WM nächstes Jahr gibt's ja dann auch. Dann die Bumper, da kommt man schon auf 5 Minuten, oder?
Ja, kommen wir mit Sicherheit auf 5 Minuten.
Ja.
Arg viel mehr hat YZ auch nicht zu bieten.
Nee.
Und je nachdem, wen du fragst, sind 5 Minuten richtig lange.
Ach, Hannes, schön. Wunderbar, dann würde ich sagen, ich hab mich schon geoutet, ich habe keins der beiden Spiele gesehen, wobei mir vorhin aufgefallen, dass ich tatsächlich die erste halbe Stunde von dem Deutschland-Luxemburg-Spiel noch gesehen habe, es allerdings so verdrängt habe, weil ja unfassbar langweilig war, die erste halbe Stunde, und ja ansonsten gar nichts anderes passiert ist. Dementsprechend bin ich ganz gespannt, was ihr zwei heute so zu berichten habt. Was ist denn so euer Gefühl jetzt? Jetzt blicken wir mal auf das erste Spiel, das zweite Spiel, das spektakuläre 6-0 gegen Slowakei. Da werden wir natürlich gleich noch en Detail darüber reden. Aber was ist denn jetzt so, mit welchem Gefühl seid ihr dann am Freitagabend rausgegangen nach dem Spiel gegen Luxemburg? Brian, komm, du hast bisher heute noch kaum was gesagt.
Ja, ich glaube, dass das Spiel gegen Luxemburg so ein bisschen... Das Problem war, dass man halt einfach im Prinzip wahrscheinlich da die großen Erwartungen hatte, dass man da die wegfällt vom Platz. Nach wie vor, nur Luxemburg kein großer Gegner und dann immer wieder halt da doch auf die eigenen Fehler eben so ein bisschen draufgefallen ist. Und jetzt gerade auch im Anblick des zweiten Spiels muss man schon sagen, dass natürlich jetzt auch teilweise die Stammkräfte gefehlt haben, dann Kimmich und Schlotterbeck, und dementsprechend, das entschuldigt jetzt nicht die Leistung, aber mein Gefühl war schon, oh, das wird richtig eng am Montag. Also ich glaube, das war gegen einigen so, dass wenn man jetzt schon gegen Luxemburg 60 Minuten so Probleme hat, dann wird es ja gegen die Slowakei nicht besser. Also ich glaube, das war wirklich mal wieder ein Wochenende der Emotionen, des Hoch und Nieders und des Auf und Abs. Und am Freitag war auf jeden Fall ab. Also es war auf jeden Fall Tiefpunkt, würde ich sagen. Einer der Tiefpunkte der Nationalmannschaft erreicht.
Gehe ich absolut mit dir mit. Ich weiß noch, meine Reaktion am Freitag nach dem Spiel war, es wird die dritte WM-Teilnahme, wo Deutschland in der Gruppenphase rausfliegt. Weil es war, also, weil es tut mir wirklich von Herzen leid, dass du dir diese halbe Stunde gegeben hast und dann nicht das Spiel am Montag gegen so als Entschädigung. Weil es war Anti-Fußball, also man kann das irgendwie gar nicht beschreiben. Du hattest das Gefühl, Deutschland, die Spieler wurden in der Kabine so motiviert, dass ihnen gesagt wurde, hey, Luxemburg ist ein kleines Land, lass mal nett mit denen umgehen. Weißt, es kann ja nicht sein, dass der beste Spieler, der beste deutsche Spieler auf dem Platz, Olli Baumann war, gegen Luxemburg. Wenn dir das passiert gegen Spanien, gegen Frankreich und der Torwart dann die glänzende Figur von deiner Mannschaft ist, dann denke ich mir, passt, ist okay, kann passieren. Aber gegen Luxemburg ist schon, also es war, ich war schon sehr gedämpft. Ich war mir recht sicher, dass wir durch mit der Slowakei einen härteren Gegner empfangen werden in Leipzig, der uns dann auch schlägt. Also am Freitag war ich mir sicher, dass wir nochmal so ein K.O.-Spiel bestreiten müssen, um in die WM zu kommen. Und ich glaube, der Spiegel Online hat es ganz gut beschrieben. Deutschland fährt zur WM, also Deutschland fährt höchstwahrscheinlich zur WM, aber was wollen wir da? So, das war ein Satz, der es eigentlich ganz gut zusammengefasst hat. Aber nach dem Spiel jetzt gestern waren die Titelblätter alle, wir werden Weltmeister.
Ja, okay. Ich glaub, Jungs, wir werden Weltmeister! Wir sind wieder wer!
Ganz, ganz gut. Also mit der Mannschaft können wir entweder in der Vorrunde rausfliegen. Du hast gerade gesagt, Walle, gegen Burkina Faso, Ghana und Venezuela. Oder wir schlagen im Finale Frankreich 4-0. Also das ist aktuell eine Wundertüte.
Aber um mal darauf zurückzukommen, auf diese wandelbaren Medienblätter, wie du es gerade schon gesagt hast, die wandelbaren Schlagzeilen in den Medien, das ist irgendwie, ich glaube, das ist genau das, was mich so unfassbar nervt an der Nationalmannschaft in diesen Phasen zwischen den großen Turnieren. Weil es ist jetzt irgendwie in den letzten Jahren relativ regelmäßig so gewesen, dass wir gegen vermeintlich einfache Gegner schlecht gespielt haben, dann haben wir vielleicht auch mal ein, zwei Spiele verloren oder sogar noch mehr Spiele verloren oder vielleicht auch gegen größere Gegner unfassbar schlecht gespielt haben. Zum Beispiel, ich erinnere mich nur sehr gerne an die Spiele vor der EM zurück gegen die Türkei und Österreich. Da haben wir alle noch gesagt, um Gottes Willen, wir verlieren ja 6-0 beim Auftakt gegen Schottland. Und dann gewinnst du aber irgendwie, ich glaube 2-1 war es gegen Frankreich kurz vor der WM, vor der EM. Und auf einmal waren wieder, wir werden Europameister. Und genau dieses Gefühl, das haben wir jetzt schon wieder. Und irgendwie, das ist das, was mich echt irgendwie nervt so ein bisschen. Dass beim Blick auf die Nationalmannschaft gibt es scheinbar nur zwei Extreme. Entweder wir sind unfassbar schlecht oder wir sind die Besten der Welt. Vielleicht muss man sich so ein Stück weit einfach damit abfinden, dass wir weder noch sind. Also wir sind nicht unfassbar schlecht, aber vielleicht gehören wir halt auch einfach am Ende des Tages nicht mehr zu den Top 4 Nationen.
Ja, aber ich glaube, das ist halt auch einfach so, wie der Medienzirkus läuft, dass halt einfach die markigen Überschriften gebraucht werden und die markigen Geschichten. Und da hilft es halt einfach nicht zu sagen, ja, wir sind halt im Mittelfeld. Das ist, entweder sind wir halt die Schlechtesten oder entweder wir sind halt die Besten. Und ich glaube, dass gerade was die deutsche Nationalmannschaft angeht, dass es schon sehr einseitige Blickweisen, also Sichtweisen da gibt. Also einseitig in dem Sinne, einseitig, wir sind halt wirklich katastrophal schlecht und einseitig halt, wir sind ja irgendwie halt dann doch wieder Weltmeister, Titelkandidat, was weiß ich. Also ich glaube, da gebe ich dir auch recht, man muss schon aufpassen, dass man jetzt nicht wieder in das Turnier reingeht als Favorit oder dass man denkt, dass man als Favorit reingeht. Man muss so reingehen, wie es realistisch ist. Man muss da sehr realistisch bleiben und das passiert jetzt, glaube ich, nicht in den Medien, sondern das muss man eben für sich selber als Fan oder auch als Mannschaft dann klar machen. So sehe ich das so ein bisschen. Und klar, natürlich freue ich mich, wenn sie gut performen, aber ich weiß auch, also jetzt um jetzt einfach mal rational, natürlich ist man auch hoffnungsvoll, dass es ein super Turnier wird, aber um rational realistisch zu bleiben, ja, also es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Deutschland dort einen Weltmeistertitel holt. Das müssen wir einfach ehrlicherweise sagen.
Ja. Verstehe ich jetzt nicht. Also, ja, also natürlich verstehe ich es, aber ganz ehrlich, wenn du dir die Mannschaft anschaust, gestern hat dir alles gepasst, weißt, alles hat gepasst. Baku kommt rein, schießt ein Tor. Cuadrado kommt rein, schießt ein Tor. Jeder Pass von Wirtz, den ich ja wirklich aufs Härteste kritisiert habe, kam irgendwie an. Sané, denn der Super League
unser Löwe
mittelmäßig ist, brilliert plötzlich. Also die Mannschaft hat gezeigt, dass sie es kann. Also ganz ehrlich, so, sie können es. Die elf Beppos, die da rumlaufen, die haben das Talent dazu. Und wenn, ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, Kimmich auf Top-Niveau ist, kann er die Mannschaft allein mitreißen.
Weltüberragend,
also was der performt hat, ist absolut crazy.
Weltüberragend.
Und wenn Tah mal wieder keine Arbeitszeitbetrug begeht, dann klappt's auch in der Abwehr. Also ich bin nach dem Spiel, ich sag's ganz ehrlich, ich bin super hyped. Ich bin crazy.
Wir werden Weltmeister!
Wir werden Weltmeister. Also
ja, wir sind der fünfte Stern.
Wir haben den Kader dazu. Und ich bin jetzt wahrscheinlich, wann ist nächste Länderspielpause? Im März, oder? Also bis März bin ich hyped. Wenn wir im März Freundschaftsspiel machen und gegen Haiti 2-0 verloren, dann bin ich wieder unten. Aber aktuell bin ich extremst gehypt.
Das ist tatsächlich ganz spannend. Wisst ihr, wie viele Spiele noch anstehen vor der Weltmeisterschaft von der deutschen Nationalmannschaft?
2 bis 4, sage ich jetzt mal.
Also Stand jetzt sind exakt 2 terminiert. Es ist ein, richtigerweise, wie Hannes gerade schon gesagt hat, Ende März ein Spiel gegen die Elfenbeinküste und dann nochmal ein Freundschaftsspiel gegen Finnland Ende Mai. Also Stand jetzt sind 2 Spiele terminiert vor der WM. Das heißt, eigentlich müsste man, und jetzt lösen wir uns mal so ein bisschen von dem Luxemburg-Spiel, dann stempelt es unter Kategorie, man hat Luxemburg ein bisschen unterschätzt, das war vielleicht nicht jetzt die höchste Motivation da, ab und gehen über zu dem 6-0 gegen Slowakei. Man müsste eigentlich jetzt schon sagen können, ist das jetzt die Truppe oder würdet ihr beide, die das Spiel gestern gesehen haben, sagen, das ist die Truppe, mit der können wir in die WM gehen, das ist eine Mannschaft, die sich jetzt so geformt hat, das ist eine Einheit, da mit dem Team freue ich mich in die Weltmeisterschaft nächstes Jahr reinzugehen.
Ich lasse den Vortritt, Noah.
Ja, also ich sag ganz ehrlich, wir müssen es, weil so viel mehr Leute gibt's gar nicht, die jetzt, sag ich mal, eine Stammplatzgarantie haben. Es gibt noch einen Kai Havertz, es gibt noch einen Jamal Musiala, von denen ich sagen würde, dass sie eigentlich auch in die erste Elf gehören. Andere Verletzte jetzt, wie zum Beispiel Füllkrug, und Kleindienst, aber auch ein Maxi Mittelstädt, Benjamin Henrich sind alles für mich keine Kandidaten, die jetzt in die erste Elf drängen. Die sind möglicherweise dabei, aber drängen nicht in die erste Elf, zumal eben, wenn Woltemade so weitermacht, eben auch sehr stark in der ersten Elf seinen Platz haben können. Deswegen, ich sage mal, das ist eine potenzielle Elf, die ich auch nächstes Jahr im ersten Spiel sehen kann. Natürlich muss man natürlich auf die andere Seite sagen, wir wissen natürlich nicht, wie es mit den Verletzungen aussieht. Wir wissen natürlich nicht, keine Ahnung, was die Leistung von Sané in der Rückrunde ist. Jetzt war sie halt sehr, sehr top, aber ich glaube, Hot and Cold von Katy Perry ist so irgendwie so das bestbeschreibendste Lied für seine Karriere, wo er einfach nicht sicher ist, wie er gerade spielt. Aber ich glaube, wenn ich jetzt mit dieser Elf in dieser Verfassung morgen die WM starten würde, wäre ich guten Gewissens, dass sie da ganz gut performen würden.
Sehe ich, finde ich auch alle Punkte, die du angesprochen hast, relevant. Nick Woltemade ist wirklich die Antwort auf alle Gebete, die die deutschen Fußballfans in den Himmel gereckt haben.
Hast du seine Hacke gesehen, Junge? Also diese Hacke, der macht immer Hacke, Digga. So ein Chef, Alter.
Kai Havertz hat gute Phasen. Dennis Undorf eine Zeit lang, von haben wir den alle crazy gehypt. Aber Dennis wollte ich schon sagen. Nick Woltemade ist echt ein geiler Typ, kann man nicht anders sagen. Und er performt richtig gut in der Premier League. Deswegen, da gehe ich absolut mit. Musiala ist auf jeden Fall gesetzt, würde ich mal sagen. Also wenn er jetzt genug Spielminuten vor der WM bekommt, verstärkt er diese Mannschaft noch brutal. Und ich finde es extrem wichtig, dass Kimmich sich in den Dienst der Mannschaft stellt und halt rechts außen spielt. Ich glaube, damit ist auch eine große Thematik beseitigt, weil aktuell im Mittelfeld ist Pavlovic gesetzt. Den einzigen, den ich da ein bisschen zittern sehe, Noah, und weil du hast das Spiel nicht gesehen, deswegen kann ich dich da nicht zu fragen, aber Goretzka. Ich weiß nicht, ob Goretzka es schafft, die nächsten, was sind es jetzt, 7 Monate, das Niveau zu halten, weil er war ja wirklich auch so ein Wackelkandidat. Das heißt, vielleicht gibt es da eine personelle Umstellung. Ansonsten würde ich da mitgehen. Also muss ja da noch rein und vielleicht ein Ersatz für Goretzka.
Also ganz kurz, das ist vielleicht ein ganz guter Moment, auch ein Freund des Podcasts zu zitieren, Dr. Molink. Er wird sich jetzt freuen, wenn ich das sage so. Ich habe mit ihm geschrieben und ich habe ihm auch gefragt, was er dazu sagt, wie er das Spiel gesehen hat, vor allem eben auch aus taktischer Hinsicht. Und er meinte eben auch, gerade zum Thema Goretzka, er erkennt in dem Fall das erste Mal so richtig seit langem wieder eine Handschrift des Trainers. Also zu sagen, okay, Kimmich spielt ja de facto nicht rechts, sondern er rückt ja in die Mitte rein bei Ballbesitz und zusammen mit Pavlovic der Spielmacher. Während Goretzka, und das sieht man übrigens beim 2-0 sehr, sehr gut, praktisch als Boxspieler agiert und dann die Verbindung zum Sturm herstellt. Und das ist tatsächlich interessant. Also das ist jetzt hier von Mo so ein bisschen analysiert worden, deswegen in dem Fall eine Zitation. Und das ist in dem Fall interessant, weil es eben diesen Spielmacher Goretzka in diesem Fall nicht braucht. Und somit kann man da irgendwie, glaube ich, schon rauslesen, welchen Nutzen diese Aufstellung letztendlich hat, weil im Endeffekt spielen sie nicht 4-2-3-1 mit Goretzka als Sechser, sondern sie spielen dann im Prinzip einen 2 oder 3-2-4-1, wenn ich mich jetzt nicht ganz verrechne. Also auf jeden Fall mit Goretzka einem vorgeschobenen Achter. Und das kann ich mir vorstellen, macht Sinn, ich weiß nicht, ob es gegen jeden Gegner Sinn macht, aber, und das ist ja, glaube ich, das war, warum ich auch so stolz und froh bin, dass wir endlich eine Handschrift von Julian Nagelsmann erkennen können, der seine taktischen Fähigkeiten in dieser Mannschaft unterbringen kann und die beste Leistung rausholt. Das ist, glaube ich, der positive Effekt und dieser Stolz und diese Frohheit, die ich da trage.
Provokative Gegenfrage, wäre diese Handschrift von Julian Nagelsmann auch erkennbar gewesen, wenn man jetzt gegen die Slowakei verloren hätte?
Ja, dann würden wir es negativ bezeichnen. Also dann würden wir tatsächlich, wenn Deutschland gegen die Slowakei 2-1 verloren hätte, dann würden wir sagen so, boah, Nagelsmann, wir erkennen es direkt, der hat keine Ahnung.
Ich will diese Mannschaft, also versteht mich nicht falsch, ich will überhaupt gar nicht schlecht reden, so, ne? Also das ist so, ich versuche nur immer wieder, und ich glaube mich daran zu erinnern, dass ich das vor der EM letztes Jahr auch schon gemacht habe, immer wieder so ein bisschen einzufangen, so ein bisschen runterzufahren, einzunorden, so. Und auch das jetzt gerade auf eure Analyse mit Blick auf die Mannschaft, das hat sich alles super positiv angehört, Handschrift zu erkennen, irgendwie Musiala kommt noch rein, Havertz kommt noch rein, etc. Ich finde, dass es in der Mannschaft sehr viel Klasse gibt. Es gibt unfassbar viel Einzelspielqualität. Ich weiß, es ist aber so ein bisschen auch, ich habe das Gefühl, die Mannschaft ist auch brutal formabhängig. So, du hast halt, vor allem in der Defensive hast du einen Schlotterbeck, der brutal verletzungsanfällig ist. Was ist, wenn der rausfällt? Dann hast du einen Pavlovic, der sehr krankheits- und verletzungsanfällig ist. Was, wenn der rausfällt? Goretzka ist brutal formabhängig. Genauso wie Gnabry. Also die hatten beide schon auch extreme Formtiefs. Was ist, wenn es da nicht läuft? Genauso Leroy Sané. Hannes hat es gerade eben schon gesagt, glaube ich. Was ist bei dem, wenn er sein anderes Gesicht wieder zeigt? Leroy Sané ist so ein Schwimmbadkicker. Wenn der Bock hat, ist der genial. Wenn der keinen Bock hat, dann spielst du in Unterzahl de facto. So, also das ist für mich sehr viel Potenzial. Die Frage ist nur, kriegen wir es wirklich felsenfest abgesichert, abgerufen? Und da gibt es für mich nur sehr wenige Spieler, wo ich sage, ein Raum ist immer, immer gut. Der macht immer seinen Job sehr gut, genauso in Kimmich. Und ich zitiere mich niemals, aber Kimmich macht seinen Job auch in 99% der Fällen sehr gut, genauso wie in Woltemade. Er ist auch immer sehr gut macht. Genauso wie in Baumann. Brutal zuverlässig. Der unspektakulärste Torhüter der Menschheitsgeschichte wahrscheinlich, aber unfassbar zuverlässig. Und ich glaube, das sind mir ein Schnuff, vor allem in der Defensive sind das mir ein Schnuff zu viel, kann klappen, aber kann halt auch richtig in die Hose gehen.
Ich verstehe, wo du herkommst, aber ich muss sagen, wenn ich mir aktuell alles anschaue, was auf der Welt passiert, weißt, unsere Rente ist wahrscheinlich mehr als gefickt. Egal, ob die Jungen von der Union dem jetzt zustimmen oder nicht, unsere Rente ist für den Arsch. Klimaziele verfehlen wir, es ist Winter, es ist kalt. Vor diesem ganzen Hintergrund denke ich mir, geil, ich habe jetzt ein Spiel gesehen von dieser Mannschaft, was mich brutal motiviert. Und daran glaube ich jetzt. Also es ist nicht sachlich, es ist auch nicht zu 100% belegt, weil 3 Tage davor war das die schlechteste deutsche Mannschaft, die je ein Turnier hätte antreten wollen. Also es gibt genug Argumente, die sagen so, hey Hannes, bitte komm jetzt wieder runter von deinem Film. Die werden nicht Weltmeister. Aber ich habe kurz, ich glaube es waren 75 Minuten gesehen, in denen die Deutschen überragend waren. Und es hat einfach Bock gemacht. Ganz ehrlich, ich habe mich gefühlt wie damals mit 9 vor der WM in Südafrika und damals mit 14 vor der WM in Brasilien. Ich bin einfach wieder extremst hyped und es gibt sehr wenig Gründe, die mich da runterziehen würden, sage ich ganz ehrlich.
Ich finde es total interessant, was du sagst, weil mir ging es tatsächlich sehr ähnlich. Ich war lange nicht mehr so, habe mich lange nicht mehr so auf ein Spiel gefreut von der Nazio. Einfach weil auch, warum es ging um was. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, geil, ich schaue mir das heute Abend an, es kommt im ZDF, das finde ich auch immer geil, wenn es öffentlich-rechtlich ist, das heißt keine Werbung so viel und so scheiße. Und ich hatte auch wirklich so eine kindliche Freude dabei zuzusehen, wie die wieder kochen, wie die geilen Fußball, die haben ja auch geilen Fußball, die Tore sind alle insgesamt wunderschöne Tore. Gerade das Tor von Uedraogo, aber auch die anderen sind toll rausgespielt, das Tor von Gnabry und so weiter. Deswegen, diese Euphorie, die so ein Spiel fangen kann, stimme ich dir voll und ganz zu. Und gerade eben bei der Nationalmannschaft habe ich das Gefühl, ist diese Hypewelle immer, das haben wir ja schon vorhin mit den Medienberichten festgestellt, total besonders und auch sehr intensiv, weil man eben halt so krass gepusht wird. Und deswegen ist es absolut richtig, was du sagst, Walle. Wenn man da jetzt, sag ich mal, rational drauf schaut, dann muss man ehrlicherweise feststellen, dass diese Nationalmannschaft, was gerade die Tiefe des Kaders angeht, hochproblematisch ist. Wir haben eben auf der einen Seite verletzungsanfällige Spieler, Pavlovic übrigens zur Halbzeit schon wieder verletzt ausgewechselt, und auf der anderen Seite fehlt so ein bisschen die Tiefe des Kaders, damit Spieler nachzurücken, die dann eben das Gleiche abrufen können. Und das macht mir tatsächlich auch ein bisschen Sorge für die kommende WM, weil ich glaube, Deutschland kann gut performen, wenn, sag ich mal, das ganze Komplex funktioniert. Also wenn Sané fit ist und Bock hat, wenn Goretzka gut performt, wenn ein Gnabry in Form ist. Also das sind so viele Wenn-Sachen und deswegen ist es, glaube ich, nicht in Stein gemeißelt, dass wir eben mit dieser Mannschaft so erfolgreich sein können. Aber wenn, ne, wieder ein schönes Wenn eingebaut, wenn alle Bock haben, wenn alle in Form sind, dann ist es, glaube ich, echt ein gutes Team und vor allem ein Team, was tatsächlich sehr viel Spaß macht, zuzuschauen. Also das muss man wirklich sagen, das habe ich auch lange nicht mehr gesehen, auch dass sie irgendwie in der 70., 80. Minute beim Stand von 5-0 den Ball noch nachjagen. Das war schon, ich sag mal so, ein Statement-Sieg.
Also sorry, weil ich dachte, du wolltest, nur ganz kurz, nur, wir sagen das jetzt auch wieder nur, weil es so gut war. Du sagst, es macht Bock, denen zuzuschauen. Danke. Gegen Luxemburg hat es null Bock gemacht.
Aber wir reden jetzt gerade über ein Spiel und das ist gestern das Spiel gewesen. So, das ist ja der Bemessungsgrundlage.
Okay, gut, dann hatte ich es vielleicht falsch formuliert. Ich finde, die Bemessungsgrundlage darf eben auf gar keinen Fall nur ein Spiel sein, sondern wenn zwischen Freitag und Montag zwei Spiele stattfinden, muss ich auch beide als Bemessungsgrundlage nehmen und beide als meine argumentative Basis rannehmen. Und da muss man sagen, ist da auch. Es ist viel Licht, aber es ist auch sehr viel Schatten. Also wo viel Licht, da viel Schatten. Fair enough. Eine Frage noch zu dieser Mannschaft. Habt ihr so das Gefühl, erkennt ihr jetzt, abgesehen von der spielerischen Klasse und von dem Potenzial und allem und die zaubern und sie kochen und whatever, ist es ein Team? Habt ihr das Gefühl, ihr seht ein Team? Oder habt ihr eher so das Gefühl, vielleicht täten so ein, zwei Spieler, die halt bei der EM24 dabei waren, die eben diesen Team-Spirit hervorgebracht haben, täten vielleicht der Truppe auch gut. Also mein erster Gedanke ist jetzt, klar, sportlich gerade jetzt einfach nicht so die Relevanz, aber mir schießt als erstes irgendwie so ein Füllkrug in den Kopf. Weißt du, so ein richtig dreckiger Fighter, so ein Kämpfer, wo du weißt, der wirft sich in jeden Ball rein für die Mannschaft. So. Und das ist so, wenn ich mir gerade so den Kader anschaue, sowas kommt mir vielleicht ein bisschen zu kurz. Oder auch ein Mittelstädt. Also, oder auch ein Underf, der für gute Laune sorgt oder sowas. Fair enough, wenn die gerade alle nicht das sportliche Niveau vielleicht haben. Wobei ich das bei Underf in Frage stellen würde, ob er da wirklich hinter dem einen oder anderen steht, der jetzt nominiert war. Habt ihr nicht auch das Gefühl, dass so ein bisschen mehr Heim-EM-Touch dem Kader vielleicht gut täte?
Jein. Ich glaube, es sind aktuell gute Blöcke in der Nationalmannschaft vertreten und es sind tatsächlich auch diese Blöcke, die immer zu diesem Teamgefühl und zu diesem Einheitsgefühl beitragen. Weißt du, bei der WM 2014 war das ja auch so dieses Bayern-Dortmund-Geblocke. Und jetzt haben wir wieder sehr viele Bayern-Spieler, was halt einfach normal ist. Wir haben aber auch Stuttgart-Spieler. Also, und du hast es gerade erwähnt, ich glaube, es kommen für diese Weltmeisterschaft Angelo Stiller noch in Frage, der nicht dabei war. Es kommen für die WM in Frage auf jeden Fall Dennis Undorf, einfach weil er diesen Vibe mitbringt, den du gerade angesprochen hast, Leveling, also sind so ein paar Blockspieler wieder und ähnlich Dortmunder, weißt du, hast einen Schlotterbeck, du hast einen Karamadiemi, also ich glaube schon, dass es ein Team ist und ich erkenne da auf jeden Fall diese dreckigen Spieler, also weißt, so ein Woltemade ist auch so einer, er mag zwar einen gepflegteren Auftritt hinlegen als so ein Füllkrug, einfach durch die Tatsache, dass er vielleicht nicht so ein ganz krasser Racker ist, aber ich würde auch sagen, dass er sich, wenn es drauf ankommt, die Knochen bricht für die Mannschaften. Kimmich nicht zu sprechen. Ein Flo Wirtz, ganz ehrlich, so ein Flo Wirtz, der wird hier gerade von allen kritisiert. Von mir, von der Presse. Ich glaube, der hat auch Bock, den allen zu zeigen, auf der höchsten Fußballbühne, die es gibt, dass er eben das Geld wert war und dass er das Talent besitzt und dass er es auf den Platz bringen kann. Also, Ich sehe, wo du herkommst, ich kann verstehen, dass da so ein paar Sachen fehlen, aber ganz ehrlich, für mich ist da alles in der Mannschaft vertreten und es gibt genug Material, mit dem wir eine erfolgreiche Teilnahme in Nordamerika letztendlich
voll, haben. Voll und ganz. Das habe ich ja gar nicht also in Frage gestellt. Also ich stimme dir ja voll und ganz zu, sondern der Gedanke, vielleicht um es nochmal zu erklären, woher ich komme, ist so, vor allem mit Blick auf die Bank, wenn ihr schaut, wer da eingewechselt wurde am Montag, ist es ein Matcher, ist es ein Chow, ist es ein Baku, ist es ein Brown, ist es ein Uedraogo. Dann hast du auf der Bank hast du noch einen Burkhardt, einen Leveling, einen Schade. Das sind alle Spieler mit extrem wenig Nationalspielerfahrung. Mhm. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich verstehe das Konzept und ich bin auch großer Fan von dem Konzept Leistungsprinzip bei der Nominierung. Andererseits muss ich mit Blick auf ein Turnier immer mich so ein Stück weit, mein Gefühl ist es, ein Stück weit fragen so, okay, wie schaffe ich es, ein Team zu formen? Und wenn ich jetzt zu viel neuen Wind reinbringe, in dieser verdammt kurzen Zeit, die man ja oft auch nur hat, weil es die Lehrgänge, wir sehen es ja, die sind immer nur so eine Woche zusammen, wenn überhaupt, wie kann sich dann so überhaupt wirklich so ein richtiges Team bilden? Also ich stell die Frage in den Raum, so, ne?
Ganz ehrlich, wir wissen es ja auch nicht wirklich, wie das dann aussieht. Also ich bin da immer bei so psychologischen Fragen, finde ich das immer sehr schwierig von außen zu betrachten. Ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel jetzt auch einfach beispielsweise mit Gnabry und Kimmich die beiden besten Freunde zusammen im Team, ne? Also Gnabry war Trauzeuge auf Kimmichs Hochzeit, so.
Das ist, also der Rapper. Das ist nur,
ja, der Rapper, der Rapper und seine Rapper-Freunde. Deswegen, da tue ich mir ein bisschen schwer, jetzt irgendwie entweder zu sagen, es ist ein Team oder nicht. Ich glaube, Walle, du hast es, ich muss immer schon an deinen Satz sagen, Erfolg kommt, wenn der Erfolg kommt. Also so, ich weiß nicht, ob du den Satz so gesagt hast, aber du hast ja eigentlich immer gesagt, was die Nationalmannschaft angeht, es wird immer dann erst besser, wenn auch die Ergebnisse stimmen. Und ich glaube, so ist es auch mit der Teampsyche. Sobald, sag ich mal, die Ergebnisse auch stimmen und sobald eben die Spiele gut sind, wächst das Team auch an sich zusammen. Ich kann jetzt von meiner Seite aus sagen, ich sehe jetzt keinen Spieler, und das ist ja auch der Vorteil, sag ich mal, von Spielern, die vielleicht nicht so viele Nationalspiele absolviert haben, der da jetzt quertreiben könnte, weil er irgendwie einen anderen Anspruch hat, sondern das sind ja tatsächlich eigentlich viele Spieler, die auch mit ihrer Bankrolle sich dann auch zufrieden geben können, was ja auch von Vorteil sein kann. Und ich glaube, das Trainerteam, und das ist ja so ein bisschen der Slogan auch von der Julian Nagelsmann-Ära, ist ja so, diese Rollenverteilung festzulegen und zu sagen, okay, welche Rolle nimmt jeder ein und welche Rolle hat jeder? Und jeder ist sich darüber im Klaren und deswegen funktioniert es auch besser. Und ich glaube, wenn man das eben konsequent verfolgt, auch bis ins nächste Jahr, dann ist es auf jeden Fall förderlich für die Teamchemie, ob es dann eben erreicht wird oder einfach so Spieler wie Füllkrug und Undav eben dann noch dazu helfen können, das immer noch besser zu machen, das sei mal dahingestellt. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass tatsächlich so jemand wie Füllkrug oder auch ein Kleindienst oder auch ein Dundaf, ich weiß nicht, ob alle drei mitkommen, ich gehe auch davon nicht aus, aber grundsätzlich auch mitkommen werden, einer von diesem Spielertyp.
Und was ich auch sagen will, vielleicht, das ist zumindest das Problem, was ich manchmal habe, immer wenn ich die deutsche Nationalmannschaft sehe, vermisse ich halt meine Helden, unsere Helden von früher, weil ich vermisse so das Poldi, Schweini, Klose, Mertesacker, so die vermisse ich, und weil das waren in meinen Augen halt richtig gute Kumpels. Aber vielleicht ist ja Nagelsmann Idee so ein bisschen das, was bei der WM 2006 passiert ist, dass es während des Turniers so ein bisschen diese Übergabe gibt von der alten Generation, die 2006 verkörpert wurde, von einem Jens Nowotny, einem Oliver Kahn, sogar ein Jens Lehmann war ja schon über 35, also das war Bernd Schneider. Du hattest da Spieler, gestandene Spieler, die halt diesen jungen Rackern auf den Weg geholfen haben. Du hattest da einen Schweinsteiger, du hattest einen Lahm, du hattest einen Thomas Hitzlsperger, einen Mike Hanke, einen Lukas Podolski. Also da war auch so eine Kluft, würde ich sagen, zwischen Spielern, die an die 80 Länderspiele hatten und Spieler, die erstmal nach dem Confed Cup ihren Nationalmannschaftsdebüt gemacht haben. Und letztendlich hat es ganz gut geklappt. Deswegen, vielleicht ist für Kimmich, Tah, Baumann zu spät, aber vielleicht baut sich in dieser jüngeren Generation um Musiala, wird's gerade eben dieses Teamgefüge auf, was uns dann in den nächsten Turnieren weitertragen wird.
Super Punkt, finde ich, bin ich total bei dir, ehrlich gesagt.
Ja, absolut. Also es kann sich ja immer entwickeln und aufbauen. Ich hatte da eben einfach nur so ein bisschen so einen Blick drauf und dachte mir, Mensch, irgendwie hatte Nagelsmann, nachdem wir ausgeschieden sind gegen Spanien letztes Jahr, gesagt, ja, dann werden wir halt Weltmeister 2026 oder was auch immer er da gesagt hat. Wenn man dann in die Mannschaft guckt, sind gar nicht mehr so ultra viele von der damaligen Mannschaft dabei, so jetzt, ne? Das war so ein bisschen der Gedanke dahinter, hinter der Frage. Ich würde sagen, DFB machen wir an dieser Stelle einen schönen Strich drunter und lassen jetzt einfach mal die Nationalmannschaft Nationalmannschaft sein und lassen da auch mal die Gemüter wieder beruhigen. Bald haben wir schon wieder hier viel zu viel, wir werden Weltmeisterstimmung. Hannes, geht's dir eigentlich gut? Du bist unfassbar laut bei mir.
Ja, sorry, ich habe ja meine Kopfhörer noch an. Das hat man jetzt alles nicht gehört im Podcast. Ich habe ja meine Kopfhörer an, aber nee, ich habe mich gerade verschluckt beim Trinken. Sorry.
Wunderbar. Gut, also alle wieder da. DFB, wir machen einen Strich drunter. Und ich würde sagen, bevor wir das Quiz kommen, machen wir noch einmal ganz kurz einen Blick nach Italien. Das hat sich Hannes gewünscht, das Thema. Er hat es unter der Überschrift gelabelt, Italiens Downfall. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie er auf die Idee kommt, dass es sich um einen Downfall handelt.
Vielleicht ist Downfall zu schlecht ausgedrückt, weil es die ganze Zeit schlecht läuft, aber ich fange mal mein Plädoyer von vorne an. Frage an euch beiden, wann war das letzte Spiel, was Italien in einer K.O.-Phase von einer WM gewonnen hat?
Ja, wahrscheinlich das WM-Finale 2006.
Richtig.
Krass, genau. Also ist mittlerweile über 19 Jahre her, dass Italien im Achtelfinale gewonnen hat oder halt in der K.O.-Phase. Seitdem sind sie 2010 in der Vorrunde ausgeschieden, 2014 in der Vorrunde ausgeschieden, 18 und 22 nicht dabei gewesen. Klar, dann von einem Downfall zu reden, das sich seit 12 Jahren zieht, ist ein bisschen pathetisch, aber die wurden 2021 auch Europameister. Theoretisch ein Kader, mit dem du dann denkst, dass du in die nächste WM kommen wirst. Italien hat alles versucht, würde ich mal sagen. Sie hatten Coaches wie Lopezzini, den keiner kannte, wo sie gesagt haben, so hey, das ist kein Star-Coach, er ist eher so ein Italiener. Ich glaube, der war bei Fiorentina und bei Lecce, also kleine Teams hat er geführt, er ist Italiener, alle mögen ihn, er ist nicht so ein Star, deswegen wird es klappen, hat nicht geklappt. Jetzt haben sie Gattuso, Weltmeister 2006, eine Legende von AC Mailand, Legende des italienischen Fußballs, es klappt auch nicht. Ich kann es mir einfach nicht erklären, wie die mit erfolgreichste Fußballnation Europas, weißt du, die haben ja auch 4 Weltmeistertitel und 2 Europameisterschaften, wo so geniale Spieler gespielt haben, weißt du, wenn du an dieses Team 2006 denkst, Totti, Del Piero, Buffon, Cannavaro, Nesta war nicht der Mann, aber Zambrotta, also alles crazy Spieler. Jetzt ist es so ein Haufen Mäh. Also tatsächlich ist die italienische Fußballmannschaft aktuell so irrelevant wie die von Burkina Faso oder die von Kanada. Und mich interessiert es einfach, wieso? Also ich kurz mit euch quatschen, was ist da passiert? Was denkt ihr? Also wie kann das passieren, dass du nach einem WM-Sieg so dermaßen abkackst?
Also erstmal finde ich es ganz nice, dass du das Thema aufgebracht hast, den Blick nach Italien zu richten. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, Brian, aber also du bist ja auch ein kleiner Fan von Daten und so ein bisschen auf die Zahlen zu gucken. Und ich würde eigentlich die komplette Prämisse in Frage stellen, weil eigentlich hat Italien von 8 Spielen 6 gewonnen, die 2, die sie verloren haben, sind gegen Norwegen gewesen. An dieser Stelle bemerkt Norwegen die einzige Nation neben Spanien, die alle Spiele gewinnen konnte in der WM-Qualifikation.
England.
Ist das so?
Ja, und nur ganz kurz, weil ich weiß, worauf du hinaus willst, aber sie haben ja 18 und 22 die Qualifikation auch nicht geschafft. Also das jetzt okay.
Das ist unbestritten, ja unbestritten. Ja. Unbestritten haben sie die Qualifikation 18 und 22 auch nicht geschafft. Das stimmt, absolut. Brian hat übrigens auch recht, England hat auch alle Spiele gewonnen. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, es ist ja jetzt nicht so, als wären sie jetzt gerade unfassbar schlecht. Und sie haben halt einfach nur 2 Spiele gegen Norwegen verloren, wo eigentlich das viel spannendere Thema aufgeht. Was passiert da gerade in Norwegen?
Die haben halt eine goldene Generation, Punkt. Du hast Odegaard, du hast Haaland, du hast Christophson, also du hast so wie Belgien jahrelang, so wie Holland eine Zeit lang halt eine goldene Generation an Spielern, die im Ausland spielen und das führt immer dazu, dass du erfolgreich bist. So das, also ich finde, Norwegen ist ein schnelles Thema. Die ernähren sich gut, viel Fisch, viel Omega-3 also, und laufen ganz schnell.
Darf ich da auch mal kurz mit Fakten ein bisschen reingrätschen und um Hannes Punkt nochmal zu unterstützen. Wenn man jetzt die FIFA-Rangliste von Italien anschaut, dann haben wir seit 2021, also nachdem sie praktisch im September 2021 hatten sie in den letzten 6, 7 Jahren ihren Peak. Da waren sie Fünfter. Das war 2021 im September. Und jetzt sind sie auf Platz 10. Also es ist schon auf jeden Fall, ich würde es jetzt nicht Downfall nennen, aber es ist eine stetige nach unten Bewegung. Und natürlich ist diese WM-Qualifikation beileibe nicht katastrophal. Und ich habe immer so das Gefühl, okay, sie sind ja jetzt noch nicht ausgeschieden, es kommen ja nochmal die Playoffs, aber das haben sie halt die letzten Male auch gehabt und haben sie nicht geschafft. Und man muss immer jetzt mal ganz kurz sagen, was ist Italien eigentlich für ein Fußballland? Und was ist das für eine Liga? Also zum Beispiel die Bundesliga ist ja eine Liga, die eigentlich mittlerweile, muss man sagen, einfach eine Ausbildungsliga für die Premier League geworden ist oder für die anderen Ligen. Aber das bedeutet aber auch, dass sehr viel junge und sehr viel schneller Fußball in Deutschland gespielt wird. Die italienische Liga auf der anderen Seite ist ja eine Liga, die vor allem darauf setzt, alternde Stars zu verpflichten und nicht unbedingt immer den Fokus auf junge Talente legt. Natürlich gibt es das auch, aber es ist nicht unbedingt der große Fokus. Und das führt natürlich zwangsläufig dazu, dass es auch einfach nicht so viele ausgebildete Profis gibt, die dann irgendwie ein großes Potenzial entfalten können in den letzten Jahren. Und das fehlt, glaube ich, Italien schon, sag ich mal, irgendwie. Ich kenne jetzt wenige italienische Fußballwunderkinder. Also es gibt jetzt keinen Kenan Yildiz. Der spielt in Italien, aber der ist halt natürlich nicht Italiener. Es gibt keinen irgendwie, ne, Florian Wirtz, Lamine Yamal, das sind alles eben keine italienischen Spieler. Und ich könnte jetzt euch auch nicht einen 18- bis 22-jähriges italienisches Wunderkind gerade nennen. Der größte Star, der mir jetzt persönlich sofort einfällt aus der italienischen Nationalmannschaft, ist Federico Chiesa und der spielt bei Liverpool nicht Stamm.
der war auch nicht dabei in den letzten Spielen, muss man kurz anmerken, das haben ja auch viele kritisiert. Er hat ja die Nominierung abgelehnt. Ich sehe, das, was du sagst, ist gerade ein guter Punkt, die italienische Liga, weil die war ja, wenn man sich das anschaut, was für Spieler da gespielt haben in der Zeit, wo die so erfolgreich waren, was ich gerade aufgezählt habe, ja schon extremst wichtig. Aber ich finde es krass, dass ihr beide nicht so richtig mitgeht mit der Downfall-Sache.
Du,
dass
du
die FIFA, ja, aber wenn du jetzt die FIFA-Rangliste auspackst, die waren Fünfter und Zehnter, ganz ehrlich, die FIFA-Rangliste kannst du dir sowas von hinten ins Ohr schmieren, das bringt dir absolut gar nichts.
Hä, aber das ist doch ein Indikator jetzt für deine These, Digga. Verstehe ich jetzt nicht.
Ja, von 5 auf 10, ja, ganz kurz. Deutschland war, glaube ich, die letzten 4 Jahre nicht in der Top 10. Nee, was ich einfach sagen wollte, mich überrascht hat einfach. Also im Sinne von, ja, zu Recht, stimmt auch. Italien war Anfang der 2000er im Endspiel von der EM 2006 weltweit. Also so ist, es ist eine Nation, vor der man eigentlich zittern kann. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich lieber gegen Italien spiele als gegen Chile.
Aber also nochmal, also warum ich hier die These nicht so ganz stütze, ist, also ich finde, Brian, du hast absolut recht, die FIFA-Weltrangliste kann man als Indikator nehmen und wenn man da drauf blickt, dann ist Italien eins vor Deutschland.
Dass du das also sagst, Junge. Ja, aber also, Bro, aber das ist doch, also was gibt's denn sonst für Ranglisten?
Nein, ja. Ich stimme dir ja zu, ich bin ja voll und ganz bei dir, ich stimme dir ja zu. Achso, Entschuldigung.
Ja. Ich sehe eure FIFA-Weltrangliste, aber ganz ehrlich, ich weiß noch, damals in Peru haben wir gefeiert, als Peru 24. war und wir damit vor, keine Ahnung, Portugal waren mal. Und dann ist Peru in keine WM, hat Peru 25 Jahre lang keine WM besucht. Also deswegen habe ich so meine Probleme mit der Weltrangliste.
Absolut verständlich. Also die Sache ist die, wenn man sagt, Italien downfall, dann muss man sagen, jetzt kehren wir erstmal vor der eigenen Tür. So, ich finde, sie.
Hey, also, ganz kurz, wir haben hier keine WM verpasst. Das ist ja das Punkt, wir haben keine WM.
Ja, aber Hannes, verpasst. Wir sind zweimal in Folge in der Gruppenphase ausgestiegen.
Ja, aber die Italiener sind ja nicht mal mitgefahren.
Ja. Also, sagt der eine Esel zum anderen, du hast aber lange Ohren, oder wie ging das nochmal? Nee, der eine Hase zum anderen, du hast aber lange Ohren. Deshalb, ich würde jetzt auch hier nicht von einem Downfall oder Ähnliches sprechen. Es ist jetzt nicht mehr die Generation, und das ist nämlich der Punkt, den Brian absolut richtig angesprochen hat. Es ist nicht die Generation, und auch nicht die Liga hat nicht die Struktur und die Stars, wie das Anfang der 2000er war oder auch um die WM rum war. So, ne? Und da hat Brian einen absolut richtigen Punkt und deshalb geht es vielleicht Italien sportlich gerade so, wie es ihnen halt nun mal geht. Nichtsdestotrotz muss man sagen, sie haben ja jetzt noch die Playoffs, es wird natürlich sehr spannend und Hannes, wir können an dieser Stelle auf jeden Fall, da bitte ich darum, dass wir da nochmal drüber reden, wenn die Playoffs dann gespielt wurden. Weil da bin ich dann wirklich gespannt drauf, wenn sie es dann nämlich wieder verpassen, dann ist es die dritte WM in Folge, die sie verpassen, richtig? Und das ist nämlich dann, also dann kann man schon mal wirklich drüber reden, was ist denn hier jetzt eigentlich los genau so. Also wo liegt die Problematik, dass sie es scheinbar halt einfach nicht schaffen, sich für eine Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Nichtsdestotrotz wurde mir der Norwegen-Punkt ein bisschen zu schnell abmoderiert, weil ich finde eigentlich, natürlich ist es eine goldene Generation. Aber ich weiß nicht, wann Norwegen das letzte Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei war. Für sowas seid ihr meistens besser.
1998
waren das letzte Mal, ja, bei einer Weltmeisterschaft dabei. Das jetzt so abzumoderieren, als okay, die haben halt eine goldene Generation, das finde ich jetzt ein bisschen untertrieben. Ich würde mal die Frage in den Raum stellen, sind sie der Geheimfavorit von 2026?
Das ist vielleicht etwas zu viel. Also man muss einfach sagen, Norwegen hat, was die Spielerausbildung einfach angeht, sich in den letzten Jahren einfach unglaublich professionalisiert. Und das sieht man ja eben auch an Spielern wie Haaland, Sørloth, Rierson übrigens auch, Christensen, Ødegaard. Und da hat eben auch Spieler eben, die Vorbildpotenzial haben. Und eine goldene Generation kann ja auch zur nächsten führen. Das ist ja auch schon mal vorteilhaft. Und deswegen würde ich sagen, Favorit ist etwas zu krass. Aber es ist, finde ich, auch eine besondere Leistung. Aber angesichts der Spieler, die sie eben haben, gar nicht mal so krass in dem Fall, glaube ich. Da stimme ich Hannes ein bisschen zu. Also es war ja schon relativ knapp für die EM. Und dieses Mal war es eigentlich auch so ein bisschen Pflicht.
Und ich sag's mal auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie man das nennt, ein bisschen höhnisch oder ein bisschen frech sogar. An sich sind die europäischen Qualifizierungen ja ein Witz. Also sobald du 3 oder 4 Spiele hast, die gerade auskicken können, solltest du es eigentlich schaffen, gegen Luxemburg, Nordirland zu qualifizieren. Also da gibt's andere Föderationen, Fußballverbände, wo es deutlich schwieriger ist, sich zu qualifizieren. Also jede große Fußballnation, die das nicht schafft, ist eigentlich absolut eine Schmach.
Ja, und du meinst die Ungleichverteilung durch der Startplätze für das Endturnier, oder wie?
Ja, so ein bisschen. Also im Sinne von, du, wenn Ja, jetzt war es, weil das letzte Spiel so interessant war und weil die deutsche Nationalmannschaft die letzten Jahre so ein bisschen gestruggelt hat, aber an sich sollten wir uns nicht freuen, wir dürfen die Mannschaft nicht loben dafür, dass sie gegen Slowakei, Luxemburg und Irland weitergekommen ist, weißt? Also, wenn die Gruppengegner Spanien, Frankreich und England wären, dann würde ich sagen, okay, krass, wir haben das geschafft, das ist schon heavy. Aber wenn du in der Gruppe mit Monaco, Luxemburg und Andorra bist, dann finde ich, muss man die Kirche echt im Dorf lassen. Aber nur auf einen Punkt zurückzukommen, Noah, du hast angesprochen, dass Haaland so nächste Spieler ein bisschen mit seiner Disziplin und mit seinem Erfolg beeinflussen kann und inspirieren kann. Das sieht man ja so ein bisschen in Portugal. Ich weiß, darüber spricht ihr nicht gerne, aber Portugal war ja vor Ronaldo so ein bisschen unerfolgreich, sage ich mal ganz vorsichtig. Und natürlich, die hatten auch eine krasse Generation, so mit Deco, Nuno Gomes, Luis Figo. Aber ich glaube, viele portugiesische Spieler, die wir heutzutage sehen, die hatten halt so ein krasses Beispiel, wie eben so ein Ronaldo war, so diszipliniert und so erfolgreich. Und so einen ähnlichen Effekt kann man vielleicht auch in Norwegen in ein paar Jahren sehen, wenn sie sich dann zu einer Weltklasse-Mannschaft etablieren.
Auf jeden Fall bleibt es wie immer spannend, was die Zukunft noch so bringen wird, wie sich die Playoffs gestalten, wer die für die WM-Qualifikation und wie dann am Ende des Tages auch die Gruppenauslosung aussehen wird. Wisst ihr, wann das ist?
Am 5. Dezember.
Ah, schon? Das heißt, die Playoffs müssen ja jetzt dann bald schon sein.
Ja.
Ah, Wahnsinn.
Die Playoffs sind im März.
Ja, wie genau. Geht sich denn das aus?
Nee, im Sinne, in der Gruppe steht dann, also in der Gruppenauslosung ist dann so Deutschland, Ecuador und der dritte Slot ist dann der Gewinner aus Italien gegen, keine Ahnung. Ja.
Sowas nervt ja. Naja, anyways, wir dürfen auf jeden Fall gespannt bleiben, was denn so passieren wird, mit wem wir so in der Gruppe landen und dann werden wir mit Sicherheit noch die ein oder andere Gelegenheit haben, vor Sommer 26 über diese geliebte Nationalmannschaft zu sprechen. Was werden wir nochmal, Brian, sag's nochmal für alle? Weltmeister, ne?
Wir werden Waldmeister, wir sind wieder wer. Woo.
Danke dir. Wunderbar, dann würde ich sagen, heute sind wir wieder zu dritt. So, dementsprechend gibt es auch wieder ein 3Kette VBH-Quiz.
Das Quiz. Ja, und diesmal bin ich wieder dran mit einem Quiz. Und dieses Quiz hat den folgenden Titel: Was machen die eigentlich beruflich? Und ich bin ja, wie ihr wisst, leidenschaftlicher, oder wir sind es eigentlich, ja, leidenschaftliche LinkedIn-Nutzer. Und wir hatten ja mal einen ganz tollen Personentitel, ich weiß nicht noch, LinkedIn Park. Also ist schon ein bisschen her, deswegen dachte ich irgendwie, es gibt da einige Diamanten auf LinkedIn und da sind erstaunlicherweise auch einige Fußballer dabei. Und dieses Quiz, was ich heute euch vorstelle, testet euer LinkedIn Deep Knowledge und zeigt eben auf, was für eifrige Fußballer wir doch hier in Deutschland haben, die ihr Wissen mit der Welt teilen. Und dafür wünsche ich viel Spaß.
So. Liebe ich jetzt schon.
Bei LinkedIn finden sich unter dem Namen ja immer so Kurzbeschreibungen. Also bei uns heißt es dann Podcaster 3Kette VBH oder Master Student University of Konstanz. Das heißt also, die meisten sind eigentlich so berufliche Situationen. Aber es gibt natürlich auch einige fuchsige Spieler, die haben das genutzt und ein bisschen markigere Sprüche da gemacht. Und jetzt will ich von euch wissen, welche der folgenden Untertitel welche Fußballer nutzen. Wir fangen an mit dem Slogan: Einfach mal machen. War das A, Roman Weidenfeller, B, René Adler, C, Timo Hildebrand oder D, Tim Wiese?
Entschuldigung, Brian, du warst bei mir gerade für 5 Sekunden weg. Du musst die Frage nochmal wiederholen.
Das tut mir jetzt natürlich leid. Dann noch einmal. Also, es geht um diese Slogans, diese Untertitel. Und der Slogan heißt einfach mal machen. Und die Frage lautet, wer ist das gewesen? Roman Weidenfeller, René Adler, Timo Hildebrand oder Tim Wiese?
Ich sage, es ist Timo Hildebrand, sage ich.
Ich schließe mich an. Ich sage auch Hildebrand.
Das war tatsächlich René Adler, aber Timo Hildebrand hatte ich auch erst im Verdacht. Nächster Spruch: Creator of my world. Luis Holtby, André Schürrle, Thorsten Frings oder Philipp Lahm?
Das ist André Schürrle.
Ich würde sagen, dadurch, dass er jetzt auch so Marathon läuft und alles drum und dran, ist es André Schürrle, ja.
Ja, das ist wirklich der größte, fast einer der größten Bastarde auf dieser Plattform. So, kommen wir zum letzten. Professional Athlete, Business Angel, Companion Am.
Mario Götze.
Das ist Julian Draxler.
Also ich hatte im Angebot Mario Götze, Mario Basler, Mario Gomez oder Super Mario.
Ja, ist Mario Götze.
Es ist tatsächlich Mario Götze, unser Business Angel. Also ich musste, als ich das Quiz vorbereitet habe, musste ich immer schmunzeln. Das ist einfach, also wirklich Business Angel.
Ja, tatsächlich wusste ich es, weil ich den schon mal beruflich oder im beruflichen Rahmen über den Weg gelaufen bin, beziehungsweise seinem Profil. Und der ist ein nicht uninteressanter Business Angel. Also WM-Goat für alle. Und als Business Angel hat er so ein, zwei Unternehmen, die mal Unicorns werden könnten.
Einfach mal machen,
sag ich Stelle.
Ich sag dir immer einfach mal machen.
An der Stelle ein kleines Bonbon. Deshalb dachte ich an Julian Draxler. Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Der hat auch eine überragende LinkedIn-Bio. Da steht Professional Football Player, UNICEF Ambassador and Startup Investor.
Danke, weil ich hab tatsächlich immer mir überlegt, welche bekloppten Fußballer könnten noch auf LinkedIn sein und ihre Scheiße da verbreiten. Aber ja, es sind ja nicht nur die Untertitel, die bei LinkedIn begeistern. Die Posts sind ja eigentlich noch die viel größeren Diamanten. Daher geht's jetzt weiter mit der Galerie. Hat er das wirklich gesagt? Wo ich euch echte und nicht echte Aussagen aus Post präsentiere und ihr entscheiden müsst, ob sie wahr oder falsch sind. Let's go. Ich wechsle jetzt in meine LinkedIn-Stimme. Oder gibt's noch Fragen?
Hau raus.
Leg los.
Heute hat man wieder gesehen, wie unfassbar wichtig Elektrolyte und vor allem Salz sind, um Höchstleistungen abzurufen. Ob auf dem Platz, der Straße oder im Büro. Und genau dafür bekommt ihr Drill. High Performance Electrolyte Hydration mit großem Anteil an Salz.
Absolut wahr.
Ich sag auch, das ist absolut wahr.
Ihr habt recht, es ist tatsächlich von André Schürrle und seiner Scheißmarke Drill. Die hat er wirklich auf jedem Kack-Post drauf. Also wirklich, ich bin ja für euch da in die Tiefen von LinkedIn gestiegen und was da teilweise gepostet wird, es ist nicht mehr normal.
Next. Warum kritisierst du denn eigentlich so krass?
Weil das einfach, ich finde das einfach Gelaber. Ich finde es einfach Gelaber. Geil. Was ist daran geil? Das ist irgendwie diese High-Performance-Scheiße so, das ist irgendwie Gelaber auf LinkedIn und natürlich ist es ganz cool, was der da macht und grundsätzlich ist es auch okay, ich respektiere das auch, aber ich finde, auf LinkedIn wird so viel Scheiße gelabert, deswegen mache ich mich einfach darüber lustig und dazu stehe ich. So, weiter geht's. Ja, aber
besser so seine Karriere ausklingen lassen, als wie Christoph Metzelder.
Ja, also Digga, das ist wirklich total lächerlich jetzt hier. Im modernen Fußball wird jeder Ball berührt, bevor die Gegner da sind. Der erste Kontakt entscheidet über Tempo, Chance oder Ballverlust. Leadership funktioniert genauso. Daten helfen, Entscheidungen vorzubereiten. KI hilft, Szenarien durchzuspielen. Aber der erste Kontakt mit deinem Team, wenn es schwierig wird, der muss sitzen.
Das ist ChatGPT.
Nee, der ist auch, ich sag safe. Safe, so ein René Adler.
Tatsächlich Noah Brian und ChatGPT aus dem Jahr 2025.
Stark.
Kommen wir zur nächsten Aussage. Eine Frage, die mich echt beschäftigt, ist, wer hat mehr gewonnen? Der zehnfache Meister, der nicht weiß, wie es weitergeht und im Leben umherirrt? Oder der, der reflektiert, geerdet und mit beiden Beinen im Leben steht? Aus heutiger Sicht kann ich sagen, Titel verblassen, Persönlichkeit bleibt.
Das ist echt.
Ja, safe, echt.
Tatsächlich René Adler. Also ich muss sagen, mein Lieblings-LinkedIn-Poster ist tatsächlich René Adler. Ja, der hat einige Sachen, wo er gekocht hat. Ich habe tatsächlich auch in dem Fall, kann man das ja mal sagen, eine Folgenbeschreibung dazu genutzt, um einen seiner besten Posts zu vermarkten. Da ging es um die Elfmeterschießen-Künste. So, kommen wir zum letzten.
Niemand hat es gecheckt.
Nee, niemand hat es gecheckt, aber deswegen die Auflösung hier. So, kommen wir zum letzten Post. Im Jugendbereich hat man uns beigebracht, geht nicht zu früh runter. Aber jeder, der einmal alleine gegen einen schnellen Stürmer stand, weiß, Statistik hilft. Aber in diesem Moment entscheidet dein Gefühl. Führung heißt manchmal Vertrauen statt Zahl, vorwärts gehen trotz Risiko, Verantwortung übernehmen, wenn es brennt. Daten erklären das Spiel, Entscheidungen prägen es.
Ich sag, das ist ChatGPT und Noah.
Ich sag es echt.
Das weiß man wirklich nicht, man weiß es nicht, oder? Man weiß es nicht. Es ist, war ich und nur ChatGPT. Aber ich wollte eigentlich mit dem Quiz auch so ein bisschen aufzeigen, wirklich dieses Scheißgelaber auf dieser Plattform ist einfach, das ist einfach irgendwelche Prompts in ChatGPT. Das kann ich auch euch schreiben. So, das war mein Quiz. Was machen die eigentlich beruflich? Und ich hoffe, es hat Spaß gemacht.
Auf jeden Fall, wie immer, wunderbar. Vielen lieben Dank dir. Hannes fühlt sich da natürlich ein bisschen persönlich angegriffen, weil Hannes ist ja auch, wie wir alle wissen, auch ein kleiner LinkedIn-Influencer.
Meinungsretter.
Klärt die Welt immer wieder gern über politische Ereignisse und Zusammenhänge in Südamerika aus. Und das, aber das genieße ich eigentlich, muss ich immer sagen. Deshalb, das würde ich nicht in die gleiche Kerbe schlagen wie die Kollegen hier aus dem Business mit dem runden Leder.
Ich will ganz kurz jetzt nochmal, jetzt wo wir praktisch aus diesem Quiz heraus sind, worum es mir eigentlich geht, ist, also ich will überhaupt nicht diese Plattform total verunglimpfen, weil ich finde, ganz wie du gesagt hast, es gibt auch voll sinnvolle Beiträge, unter anderem den von Hannes, die diese Plattform sind, also so einfach interessant machen. Aber was ich halt total lächerlich finde, ist, wenn man halt irgendwie, gerade eben wie Rihanna Ada teilweise das macht, irgendwelche Fußballfloskeln raushaut und die dann mit so Pseudo-Leadership-Scheiße kombiniert. Und das finde ich halt absolut lächerlich, weil das ist halt einfach Scheißgelaber. Und das zu zeigen, das ging es mir. Und ich glaube, ich habe euch so ein paar Mal ja auch an der Ecke gehabt, wo ihr nicht mehr sicher wart, was ist echt und was ist LinkedIn-Scheißgelaber.
Ja, aber ja, dafür ist die Plattform tatsächlich prädestiniert. Da hast du absolut recht, das stimmt schon. Ihr Lieben, wir haben knapp schon wieder eine Stunde auf der Uhr. Wir haben uns ein bisschen verquatscht bei der Nationalmannschaft, ebenso wie bei Italien und Dänemark. Dementsprechend würde ich sagen, schließen wir die Folge ab, sparen uns zwei Themen, die wir eigentlich auch noch kurz ansprechen wollten. Und ich würde sagen, mal was ganz Neues. Ich schließe mit einem kleinen Top und Flop der Woche. Das ist natürlich nicht geklaut von einem anderen Podcast-Format. Ist mir gerade nur einfach so spontan eingefallen. Für mich absoluter Top der Woche. Fanmarsch in Leipzig. Eigentlich ein großes Thema, über das wir noch sprechen wollten. Die Schätzungen sind ein bisschen arg wild. Zwischen 8.000 und 20.000 Teilnehmende. Also irgendwas in der Mitte wird es gewesen sein. Die organisierten Fanszenen haben sich in Leipzig versammelt, schätzungsweise 50 Gruppierungen aus ganz Deutschland, um gegen unter anderem personalisierte Tickets, Stadionverbot auch für Verdachtsfälle und KI-gestützte Gesichtserkennung am Stadioneingang zu protestieren. Hintergrund des Ganzen ist die ja Anfang März anstehende Innenministerkonferenz. Wenn ihr darüber noch nichts gehört habt, dann informiert euch mal darüber. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema, worüber man auch sehr viel grübeln und nachdenken kann. Flop der Woche. Könnt ihr euch vorstellen, was es sein könnte? Hat auch was mit dem DFB zu tun?
Ja, das neue Logo vom DFB.
Hannes schlägt in die Kerbe von der rechten Bubble, die schwarz-rot-goldene Farben vermisst.
Nee, ganz kurz, das neue Logo ist wack. Also Noah hat es ganz kurz beschrieben, das sieht aus wie ein grüner Rentnerverein oder irgendwie sowas.
Die Rentnerpartei meldet sich wieder. Ja gut, das passt irgendwie auch zum DFB so ein bisschen.
Da scheiden sich die Geister. Nee, mein Flop der Woche ist die DFB-Auswahl aus dem U17-Bereich, die ausgeschieden sind im 16. Finale der Weltmeisterschaft gegen...
Ich weiß es war gegen wahrscheinlich Burkina Faso, oder?
Korrekt, Burkina Faso. Also amtierender U17-Weltmeister ausgeschieden im 16. Finale gegen Burkina Faso. Gleichzeitig hat, glaube ich, heute Österreich 4-0 gegen England gewonnen. Also... da bahnt sich etwas an. Ansonsten bedanke ich mich bei euch beiden. Wir freuen uns natürlich nächste Woche wieder über Bundesliga zu sprechen, über die zweite Bundesliga zu sprechen. Es geht um Meisterschaftskampf, um Plätze in der Champions League, um den Abstiegskampf, um Aufstiegskampf. Es wird wieder Kicktipp aktuell geben. Wir werden euch wieder Matches of the Week liefern. Also freut euch doch wieder auf nächste Woche mit den gewohnten drei Namen, die hier lauten Walle, Brian und Hannes. Und deshalb war das von meiner Seite Dreikette VBH.
Ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke, dass ihr alle eingeschaltet habt und dass ihr unser Projekt unterstützt. Und bis nächste Woche.
Macht's gut, Jungs. Tschüss, ciao.
Danke euch beiden. Ciao, ciao.